Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Arndt Reuning herzlich willkommen. Das Washingtoner Artenschutzabkommen, kurz CITES, regelt den internationalen Handel mit bedrohten Wildtieren und Pflanzen. In Genf beraten Fachleute der Mitgliedstaaten nun zurzeit, welche Spezies neu hinzukommen, wo Verbote verschärft oder gelockert werden sollen. Unter anderem wurde ein Antrag gestellt zu einer Tierart, die bereits seit Tausenden von Jahren ausgestorben ist, zum Wollmammut nämlich. Hintergrund ist, dass illegales Elfenbein aus Afrika über den Handel mit Mammutüberresten in den Markt eingeschleust wird. Über die Konferenz berichten wir im Lauf der Sendung. Außerdem geht es bei uns um selbstheilende Materialien und jetzt gleich zu Beginn um die weltgrößte Computerspielemesse.
Hello everyone. Welcome to Gamescom. How you guys doing?
Das war gestern Abend hier in Köln die Opening Night Live der Gamescom. Rund 1200 Aussteller aus über 50 Ländern präsentieren in den Kölner Messehallen die neuesten Digitalspiele und die Hardware, die man zum Spielen braucht. Die Veranstaltung gilt nicht nur als Gradmesser für eine inzwischen Milliarden Euro schwere Industrie, sondern eben auch für den Stand der Technik. Mein Kollege Maximilian Schönherr hat sich dort heute auf dem Pressetag umgeschaut. Maximilian, was waren denn Ihre Eindrücke?
Also heute Morgen fiel bei der Eröffnungsveranstaltung auf, dass neben der Digitalisierungsbeauftragten Dorothee Bär auch der Bundesverkehrsminister da war, Andreas Scheuer, CSU. Scheuer erntete Applaus, als er eine Förderung der deutschen Computerspielebranche mit 50 Millionen Euro in Aussicht stellte. Das ist nämlich völlig ungesichert. Dorothee Bär meinte, die Förderung müsse zukunftssicher sein, dürfe also nicht jedes Jahr neu verhandelt werden. Ein erfolgreiches Spiel aus Gütersloh, Port Royal, profitiert von so einer Förderung, also ein typisches Beispiel. Von den Entwicklern war zu hören, dass es ohne Förderung gar nicht geht, denn die Produktion in Deutschland ist im internationalen Vergleich vor allem mit England und Frankreich zu teuer. Port Royal 4 ist noch in der Entwicklung. Es handelt sich dabei um eine Wirtschaftssimulation mit Piratenschiffen, Ozeanwellen, viel Wasser. Die Physik und die Bildberechnung, die dahinter steckt, beruht auf einer hauseigenen Game Engine.
Eine Game Engine, eine Maschine, ein Motor. Was ist das genau in diesem Zusammenhang?
Es treibt das Computerspiel an. Das ist sozusagen der hart programmierte Kern, der jetzt nicht die Ozeanwellen zeigt, aber der berechnet, wie die Physik von den Ozeanwellen funktioniert.
Und Sie betonen, dass diese Firma aus Gütersloh eine eigene Game Engine entwickelt hat. Ist das denn nicht generell so, dass ein Anbieter eine eigene Engine nutzt und auch abgrenzt gegenüber der Konkurrenz?
Haben früher sogar Medienhochschulen selbst programmiert. Das war früher. Inzwischen haben sich Industriestandards herauskristallisiert, vor allem Unity und Unreal, mit denen die Mehrzahl der Spiele programmiert werden. Die Game Engine treibt eben das Spiel an. Sie ist eng verzahnt mit der Grafikkarte, die Visualisierung in der Spielekonsole oder dem PC oder auch dem Smartphone erledigt.
Smartphone, vor ein paar Jahren glaubte man ja noch, Spiele-Apps auf dem Smartphone oder auch auf dem Tablet, die würden die Spielekonsolen ablösen oder zumindest galten sie als eine Konkurrenz dazu, eine wichtige Konkurrenz. Hat sich denn diese Prognose erfüllt?
Also es gibt immer mehr davon, aber es wird immer weniger damit profitiert. Die meisten Games sind einfach auf dem mobilen Gerät kostenlos. Die Konsolen wie Xbox und PlayStation gehen im nächsten Jahr in die nächste Generation und sind mit ihrer Grafikpower einfach nicht wegzudenken. Die treiben die eigentliche Entwicklung an. Ich habe heute eine Kugel mit 2 Metern Durchmesser, also sehr groß, gesehen, in die 2 Leute reinpassten. Quasi ein Flugsimulator, der durch Drehung und Neigung das Gefühl von Beschleunigung vermittelt. Um die Landschaft im Inneren der Kapsel verzögerungsfrei zu sehen, braucht es die Rechenpower einer Spielekonsole. Und eines der technisch beeindruckendsten neuen Spiele wird auf beiden großen Konsolenplattformen und auf PC erscheinen, nicht aber auf dem Smartphone: Need for Speed Heat. Auf dem Smartphone aber kann man schon jetzt, also vor dem Veröffentlichungsdatum des Spiels im November, schon mal in der App sein Auto zusammenbauen. Spoiler: Lack, Reifen, Innenausstattung. Und der so vorkonfigurierte Rennwagen kann dann direkt ins große Spiel einfahren.
Was ist denn genau technisch so beeindruckend an diesem Spiel? Also es ist doch ein Autorennspiel einfach erstmal.
Es ist ein Klassiker und man fuhr immer durch wilde Landschaften, immer wilder werdende Landschaften und es wurde immer realistischer. Das ganz Tolle an diesem Spiel ist rein optisch. Und zwar man spielt mit Nacht- und Dämmerungsstunden. Tagsüber machen die Autorennen-Leute ihre ordentlichen Rennen und gewinnen dabei Preise. Nachts müssen sie sich mit den oft korrupten Polizisten herumschlagen. Und diese Dämmerungssituation, die Nachtsituation, ist extrem komplex zu rendern. Diese halb gesättigten Farben haben schon John Lasseter vor 13 Jahren, habe ich ihn interviewt, von Pixar bei Cars, dem ersten Cars-Film, große Probleme bereitet. Und das ist inzwischen mit diesen glitzernden Pfützen, die sich dann auch bewegen, die Wellen und so weiter, ist es fantastisch gemacht. Das war wirklich ein optischer Durchbruch.
Ja, damit diese visuellen Effekte auch zur Geltung kommen, muss die Auflösung stimmen. Mit welcher Auflösung arbeitet denn üblicherweise so ein Computerspiel auch der nächsten Generation?
Also 4K war schon auf der letzten Gamescom durchaus zu hören, aber 60 Einzelbilder pro Sekunde sind jetzt Standard bei diesen High-End-Spielen. Im Film und Fernsehen haben also etwa weniger als halb so viel Bildwechsel. Und die hohe Wechselfrequenz bedeutet einfach, weil so viel Action stattfindet, darf es keine großen Ruckeleien geben.
Vielen Dank. Maximilian Schönherr war das über die Gamescom 2019 in Köln.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Autolacke, deren Kratzer von selbst heilen, Beton, der Risse eigenständig versiegelt, Leiterbahnen, die sich nach einem Kurzschluss wieder reparieren. Visionen wie diese spuken immer wieder durch die Medien. Durchgesetzt aber haben sich diese selbst heilenden Materialien noch nicht. Jedenfalls findet man bislang keine auf dem Markt. Woran das liegt und wie der derzeitige Forschungsstand aussieht, das fasst Frank Grotelüschen zusammen.
Hier sehen Sie Hotspots und da könnte man zum Beispiel das dann eben nutzen, um dann eben eine Opferschicht aufzuschmelzen und dadurch ist dann die Schicht repariert.
Stuttgart, das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung. Ivica Kolarac steht vor einer Platte von der Größe eines Tablet-Computers. Der Ingenieur hat sie unter Strom gesetzt, jetzt zeigt er auf den Monitor einer Wärmebildkamera.
Auf einer ungefähr A5 großen Fläche sieht man eine Temperaturverteilung, die also relativ homogen ist. Allerdings erkennt man auf einer Stelle, dass tatsächlich ein Temperaturunterschied da ist, ein signifikanter. Oben links ist eine Macke. Und dieser Temperaturunterschied kann dann eben genutzt werden, um eine Selbstheilung zu initiieren.
Die Macke ist eine defekte Leiterbahn. Sie heizt sich auf und wird zu einem Hotspot. Und der lässt sich ausnutzen, und zwar für eine Selbstreparatur des Materials. Denn wäre die Platte zusätzlich mit einem leitfähigen Polymer beschichtet, würde dieses durch die Hotspot-Wärme schmelzen und in die kaputte Leiterbahn fließen. Sie wäre geflickt.
Man kennt es ja bei Menschen, wenn sich die Haut verletzt durch einen Schnitt, sie heilt wie von selbst. Und das ist eigentlich das Ziel, das wir verfolgen, technische Oberflächen auch selbstheilend zu gestalten.
Materialien, die sich selbst reparieren. In gewissem Sinne gibt es das schon. Etwa beim Korrosionsschutz von Eisenbauteilen, sagt Ivica Kolarec-Kollege Marc Entenmann.
Da gibt es sogenannte aktive Korrosionsschutzpigmente. Das sind meistens irgendwelche Phosphate. Sobald dann das Eisen sich auflöst, dann bilden die so eine Eisenphosphat-Mischoxidschicht. Und die ist besonders stabil. Und das System lässt dann keinen Sauerstoff, kein Wasser mehr durch und heilt dann von selber ab.
Auch Autolacke können sich heute ansatzweise von selbst regenerieren. Steht das Auto in der Sonne, wird der Lack so warm, dass er ein wenig zu fließen beginnt und feinste, kaum sichtbare Risse verschließt.
Normale Waschanlagen, Kratzer. Wenn Sie praktisch durch die Waschanlage fahren und es nachher unter dem Mikroskop angucken, haben Sie lauter Kratzer.
Nur gröbere, mit bloßem Auge erkennbare Macken lassen sich so nicht ausbügeln. Da braucht es neue Ansätze, an denen noch geforscht wird. Zum Beispiel.
Man hat also kleine, mikroskopisch große Kapseln, die bei einer Beschädigung geöffnet werden und einen Wirkstoff in die Beschädigung einlassen und somit quasi die Beschädigung auffüllen. Das ist der Mikrokapselansatz.
Eine weitere Strategie, feinste Äderchen, die das Material durchziehen und bei einer Rissbildung förmlich ausbluten.
Der vaskuläre Ansatz ist quasi, dass ganz ähnlich wie bei Menschen eine Ader quasi über diesen Wirkstoff verfügt und dann eben die Beschädigung schließt.
Nur auf den Markt hat es das alles noch nicht geschafft, bis auf wenige Ausnahmen.
Es gibt einen österreichischen Hersteller von Gartenmöbel, der quasi postuliert, einen Selbstheilungseffekt zu haben, beim Hagelschlag beispielsweise. Das funktioniert wahrscheinlich sehr gut, aber auch nur einmal. Und das ist eben das Kernproblem dieser Selbstheilung, dass die beschädigte Stelle nur einmal repariert werden kann.
Ein Problem, an dem auch die Entwicklung selbstheilender Autolacke krankt. Ein weiteres Manko, zwar gelingt es im Labor, Lackkratzer mittels Mikrokapseltechnik zu reparieren, optisch aber ist das Resultat nicht sehr befriedigend. anspruchsvollen Gemütern dürfte die Reparaturstelle störend ins Auge fallen.
Sie müssen diesen Kratzer auffüllen. Ja? Und wenn wir jetzt beispielsweise einige Milliliter auffüllen würden, dann würden Sie das vermutlich auf der Lackoberfläche sehen. Dann müssen wir uns meines Erachtens von dieser Premium-Oberfläche verabschieden, die wir halt heute kennen.
Deshalb setzen die Fraunhofer-Forscher auf andere Anwendungen, auf selbstheilende Industrielacke, bei denen es nicht aufs schöne Aussehen ankommt, sondern rein auf die Funktion.
Beispielsweise Offshore-Windkraftanlagen, die in der Wartung sehr kostenintensiv sind, dort aber kein hoher Anspruch an die optische Güte der Fläche ist, da macht Selbstheilung oder Selbstreparatur durchaus Sinn. Aus dem Grund glauben wir, dass die Selbstheilung, Selbstreparatur vor allem im Maritimen, ja, aber auch in der Luft- und Raumfahrt und bei den erneuerbaren Energien Einzug finden wird, beim Automobil vermutlich eher weniger.
Bei einem anderen Material dagegen ist die Selbstheilung von Defekten bereits Realität und erste Produkte sind schon auf dem Markt.
Wir haben hier Bioreaktoren, mit denen werden Bakterien gezüchtet, unter anderem auch die, die man für den Selbstheil in Beton einsetzen könnte.
In seinem Labor an der Hochschule München zeigt Robert Huber auf ein paar Glaskolben mit einer trüben Brühe. Es sind Bodenbakterien, die Kalk bilden können. Sie sorgen dafür, dass sich feinste Risse, die im Beton unweigerlich mit der Zeit entstehen, von selbst verschließen.
Das funktioniert folgendermaßen, dass eben die Bakterien, die man in den Beton bereits mit eingießt, in der Lage sind, da zunächst mal im Winterschlaf in Form von Sporen zu überleben. Mehrere Jahrzehnte und Jahrhunderte können Sporen überleben. Und dann ist es so, wenn ein Riss entsteht und Wasser eindringt, dann werden diese Sporen wieder zum Leben erweckt. Die beginnen dann Kalk zu bilden und dieser Kalk verschließt den Riss letztendlich von innen raus.
Das Prinzip funktioniert. In Kooperation mit der TU Delft hat eine niederländische Firma die betonstabilisierenden Mikroben vor einiger Zeit auf den Markt gebracht.
Muss man sich so vorstellen wie so kleine Kügelchen, Tonkügelchen. Da werden die Bakterien letztendlich in die Kügelchen verpackt. Man packt auch noch ein paar Nährstoffe dazu. Und dann werden die letztendlich beim Anrühren des Betons mit dazugegeben.
Das Kalkül, in dem die Bakterien die Rissbildung verhindern, hält der Beton länger. Inwieweit sich das in der Praxis bewahrheitet, wird sich wohl erst in einigen Jahrzehnten zeigen. Bislang ist der Bakterienbeton nur sporadisch verbaut.
Das größte Gebäude ist jetzt, glaube ich, so ein Wasserbecken in den Niederlanden, wo es eingesetzt wird. Und es gibt auch schon so ein kleines Häuschen, was die dann mal gemacht haben. Aber es gibt jetzt noch keine richtig großen Gebäude oder dergleichen. Also das ist schon eher noch im Kommen.
Für den normalen Häuslebauer ist der neue Beton weniger relevant, meint Robert Huber. Sinnvoll könnte er vielmehr für Umgebungen sein, wo viel Feuchtigkeit herrscht, etwa am Meer. Hier können die Bakterien helfen, den Beton von innen trocken zu halten.
Tolle Idee, was wurde daraus? Diese Frage stellte heute Frank Grotelüschen hinsichtlich selbstheilender Materialien. In 2 Wochen geht es um weiße Farbe, die Gletscher kühlen soll. Seit Samstag treffen sich in Genf rund 3000 Fachleute für den Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten auf der CITES-Konferenz. CITES, das ist das Washingtoner Artenschutzabkommen. Ein kontroverses Thema dort ist der Schutz der Elefanten, die wegen ihrer Stoßzähne illegal gejagt werden. Länder im südlichen Afrika haben Erfolge beim Schutz der Dickhäuter vorzuweisen und würden daher die Vorschriften nun gerne lockern. Andere Regionen, in denen sich die Bestände noch nicht so gut erholt haben, stellen sich jedoch dagegen. Ein eher uneinheitliches Bild also. Severin Hauenstein von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg hat Daten eines Elefanten-Monitoring-Programms ausgewertet und berechnet, wie sich die Zahl der illegalen Abschüsse von Elefanten über einen Zeitraum von rund 15 Jahren entwickelt hat. Ich wollte von ihm wissen, hat das Problem der Wilderei denn zugenommen?
Wir haben in unserer Analyse einen Höhepunkt oder einen vorläufigen Höhepunkt im Jahr 2011 beobachtet. Vorher waren die Wildereiraten um die Jahre Anfang 2000 eher gering. Allerdings gab es dann einen starken Anstieg auf über 10%. Danach hatten wir dann einen Rückgang bis 2017 beobachtet, wo wir jetzt bei etwa 4% liegen. Allerdings ist es so, dass selbst bei 4% man immer noch von einem Populationsrückgang ausgehen muss, weil die Reproduktionsraten, die können durchaus bei 5% liegen. Aber allerdings ist es unwahrscheinlich, dass wir die Mortalität kompensieren können, weil eben zu den illegal getöteten Elefanten natürlich die natürlichen Toten noch dazukommen und so die Gesamtmortalität voraussichtlich über 4% liegen dürfte.
Das heißt, Entwarnung kann man noch nicht geben?
Das ist richtig. Der Rückgang, das ist durchaus ein Erfolg. Und wenn man davon ausgeht, dass das auf Kampagnen zum Beispiel in Asien zurückgeht, die die Elfenbeinnachfrage reduzieren sollen, dann wäre das schon ein sehr starker Erfolg. Ob das wirklich so ist, konnten wir nicht herausfinden. Es gibt aber durchaus auch andere positive Aspekte, unter anderem eben, dass die Armut, die etwas nachlässt in einigen Staaten, sich durchaus positiv auf rückgehende Wildereizahlen auswirkt.
Aber offenbar gibt es ja doch deutliche Unterschiede, wie erfolgreich einzelne Länder, verschiedene Regionen im Kampf gegen die Wilderei vorgehen. Haben Sie dafür eine Bestätigung gefunden in den Zahlen, die Ihnen vorliegen?
Das ist richtig. Die Wildereirate oder die Wildereiintensität variiert sehr stark zwischen den Ländern und auch zwischen den Ökosystemen, in denen die Elefanten sich aufhalten. Dazu vielleicht das Beispiel, dass in Gebieten, die ärmer sind, wie jetzt in der Zentralafrikanischen Republik, dort ist die Anzahl der illegal getöteten Elefanten relativ zur Anzahl der Gesamtanzahl der beobachteten Toten deutlich höher als in wohlhabenderen Staaten wie in Botswana oder Südafrika, wo kaum gewilderte Elefanten gefunden wurden.
Das heißt, die Armut der Menschen vor Ort ist eine der Hauptgründe dafür, dass Elefanten immer noch illegal geschossen werden?
Mitunter. Korruption hat einen sehr ähnlichen starken Effekt gezeigt. Und das sind natürlich auch wiederum sogenannte Proxy-Variablen für andere Kennzahlen, die die Bedingungen vor Ort beschreiben würden.
Proxy heißt, das sind Stellvertreter, die wieder andere Umstände angeben.
Genau. Und gleichzeitig dazu gilt auch der Einfluss von Elfenbeinpreis, vom Mammut-Elfenbeinpreis, muss man dazu sagen, in China zeigt einen deutlich größeren Effekt auf die Wildereiraten in Afrika.
Das heißt, wir haben es hier mit zwei Variablen zu tun, mit dem Angebot und der Nachfrage. Und die Nachfrage findet vor allem statt auf dem asiatischen Markt.
Das ist korrekt, genau. Also die Nachfrage, die findet überwiegend in China, in Hongkong und in Macau statt. Allerdings gibt es durchaus andere Länder, die auch im Elfenbeinhandel Mitdarsteller sind. Allerdings haben wir uns in unserer Analyse auf die genannten Länder beschränkt. Dort finden wir einen sehr starken Zusammenhang zwischen dem jährlich variierenden Elfenbeinpreis von Mammutelfenbein und der Anzahl der gewilderten Elefanten in Afrika.
Welche Empfehlungen zum Management der Elefantenherden der Bestände in Afrika geben Sie denn aufgrund Ihrer Ergebnisse?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Es ist vergleichsweise einfach, den Elefantenschutz durch gut ausgerüstete Wildhüter als etwas zu identifizieren, was wir unmittelbar tun können, was eben auch sich in der Vergangenheit schon als durchaus wirksam gezeigt hat. Allerdings dagegen ist es deutlich weniger greifbar und eben viel schwieriger, die systemischen Probleme wie Armut und Korruption anzugehen, obwohl das ultimativ potenziell wirksamer sein könnte und natürlich auch mit vielen weiteren Vorteilen verbunden wäre.
Soweit Severin Hauenstein über die illegale Jagd auf Elefanten. Und inwieweit die Regeln hier gelockert werden sollen, wird voraussichtlich übermorgen verhandelt auf der CITES-Konferenz in Genf. Und wir bleiben auch in den Wissenschaftsmeldungen zunächst bei diesem Thema, denn eine Entscheidung zu den Elefanten, die ist bereits gefallen. Die Einzelheiten dazu von Michael Stang.
Wildlebende Elefanten aus mehreren Ländern im südlichen Afrika sollen künftig nicht mehr an Zoos und Zirkusse verkauft werden dürfen. Ein entsprechender Antrag afrikanischer Staaten ist bei der Konferenz zum Washingtoner Artenschutzabkommen CITES in Genf angenommen worden. Er muss am Ende der bis zum 28. August dauernden Konferenz im Plenum noch bestätigt werden. Die Tiere dürfen demnach nur noch an Artenschutzprojekte in ihrem natürlichen Lebensraum, also in Afrika, abgegeben werden. Bisher verkauft vor allem Simbabwe Elefantenbabys unter anderem nach Asien. Die Preise pro Tier liegen bei rund 30.000 Euro.
Die Raumsonde Chandrayaan 2 ist in die Mondumlaufbahn eingetreten.
4 Wochen nach ihrem Start erreichte die unbemannte indische Raumsonde heute früh planmäßig die Mondumlaufbahn. Das knapp 29-minütige Manöver sei erfolgreich abgeschlossen worden, teilte die indische Weltraumbehörde ISRO mit. Der Orbiter soll laut Plan am 7. September auf dem Südpol des Mondes landen. Mit der Mission will Indien das 4. Land nach den USA, Russland und China werden, dem eine Mondlandung gelingt.
Neandertaler hatten offenbar viel Pech.
Bekannt war bereits, dass die heute ausgestorbenen Neandertaler vor mehr als 30.000 Jahren Birkenpech herstellten und dies als prähistorischen Kleber verwendeten. Bislang galt die These, dass dieses Pech nur in einem aufwendigen Prozess hergestellt werden kann, bei dem die Baumrinde unter Luftabschluss erhitzt werden muss. Archäologen der Universität Tübingen haben bei Experimenten nun herausgefunden, dass der Klebstoff auch viel einfacher herzustellen ist, schreiben sie im Fachblatt PNAS. Demnach verbrannten die Wissenschaftler Birkenrinden auf Steinen und erhielten so binnen kurzer Zeit den Naturkleber. Die Herstellung und die Nutzung von Birkenpech könne daher nicht länger als Hinweis für komplexes Verhalten dienen, so die Studienautoren.
Ein weiterer erdähnlicher Planet besitzt keine dichte Atmosphäre.
Denn dem 50 Lichtjahre von der Erde entfernten Exoplaneten LHS 3844b haben vermutlich starke Sonnenwinde seines Zentralsterns die Gashülle weggeweht. Dieses Schicksal könnte auch anderen extrasolaren Planeten um roten Zwergen drohen, notiert ein internationales Astronomenteam im britischen Fachmagazin Nature nach der Auswertung von Daten des Weltraumteleskops Spitzer. Den Analysen zufolge umrundet der Himmelskörper seinen Zwergstern alle 11 Stunden und wendet ihm dabei immer dieselbe Seite zu. Dadurch heizt sich diese Seite auf 750 Grad Celsius auf, während die Temperatur auf der sternabgewandten Seite nahe dem absoluten Nullpunkt liegt. Zwischen Tag- und Nachtseite findet offenbar kein Temperaturausgleich statt. Dies deutet darauf hin, dass der erdähnliche Planet keine dichte Atmosphäre besitzt.
Das Schmelzwasser von Gletschern speichert CO2.
Das berichtet ein kanadisch-US-amerikanisches Forschungsteam im Fachblatt PNAS. Demnach binden die im Gletscherwasser gelösten Mineralien Kohlenstoffdioxid und entziehen das Treibhausgas somit der Luft. Dieser Prozess sei zudem sehr effizient. Bei Experimenten sahen die Forschenden, dass einige Schmelzwasserflüsse in der kanadischen Arktis doppelt so viel CO2 pro Tag und Fläche binden konnten wie der Amazonas-Regenwald.
Nur die Harten bleiben im Garten.
Das gilt zumindest für bestimmte Spinnen in den USA, die in Gebieten leben, die zunehmend von schweren Wirbelstürmen betroffen sind. Biologen der Universität von Kalifornien in Santa Barbara haben untersucht, wie sich der Bestand von Anelosimus studiosus durch die extremen Wetterereignisse verändert. Wie die Forschenden im Fachblatt Nature Ecology and Evolution darlegen, haben in den vergangenen Jahren vor allem jene Gruppen der Gliedertiere überlebt, die sich durch aggressives und wenig soziales Verhalten auszeichnen. Nach schweren Zyklonen haben sich demnach eher angriffslustige Spinnenkolonien ausgebreitet und einen Großteil der sozial lebenden Gruppen verdrängt.
Vielen Dank, die Meldung mit Michael Stange waren das.
Sternzeit, 20. August. Die Astronomin, die nichts sehen kann. Wanda Diaz hat einen ganz besonderen Zugang zum Kosmos. Die Forscherin aus Puerto Rico sieht sich die Daten aus dem All nicht an, sie hört sie an. Denn Wanda Diaz hat vor gut 15 Jahren während des Studiums ihr Augenlicht verloren. Weil sie Computer, Datenbanken, Bibliotheken und Teleskope nicht nutzen konnte, musste sie die Uni verlassen. Ein Lehrer erzählte ihr von einem NASA-Projekt, das den Kosmos buchstäblich spürbar machen wollte und forderte sie auf, dort mitzumachen. Inzwischen benutzt Wanda Diaz Geräusche, um in den Himmel zu gucken. Ein Programm auf ihrem Laptop übersetzt die Daten in Töne, ein Sternspektrum ebenso wie die Verteilung von Wasserstoffgas zwischen den Sternen. Das mag ungewöhnlich sein, unwissenschaftlich ist es nicht. Denn fast alle Daten aus dem Kosmos sind für das bloße Auge nicht wahrzunehmen. Es ist letztlich kein Unterschied, ob Astronomen Infrarot- oder Röntgenstrahlen in sichtbares Licht oder in hörbare Töne umsetzen. Experimente zeigen, dass oftmals mit dem Gehör Phänomene zu erfassen sind, die dem Auge verborgen bleiben. Das All anzuhören ist also keine Notlösung, es ist einfach eine andere Art des Forschens. Heute ist Wanda Diaz im Büro der Internationalen Astronomischen Union in Südafrika tätig. Ihr Team will mit Hilfe der Himmelskunde das Bildungsniveau wirtschaftlich schwacher Länder verbessern. Die Astronomin möchte möglichst vielen Menschen das Weltall zugänglich machen. Jenen aus armen Regionen ebenso wie jenen mit körperlichen Einschränkungen.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war Arndt Reuning. Nach den Nachrichten folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft. Und auch dort geht es dann um die Gamescom, dann aber um die ökonomischen Aspekte der Computerspielmesse.